Wer kennt ihn auswendig? Unseren begleitenden Vers. Ja, ihr seid schon sehr gut. Also es gibt ja verschiedene Übersetzungen. Wir haben vorhin ja schon, ich hatte mich für neues Leben entschieden. Ja. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ja, einer der wichtigsten Bibelstellen, die es, finde ich, mitgibt. Das ist gut. Hat jeder so eine Karte? Wer nicht, hebt einfach die Hand. Unseren Reisebegleiter, der hebt die Hand so lange, bis er eine in der Hand hat. Sehr schön. Und es ist richtig schön, dass ihr eure Reisebegleiter, die Handys, jetzt alle auf stumm schaltet. Oder so, genau. Wir kommen heute zum Abschluss dieser Predigtreihe, was nicht heißt, dass wir mit diesem Thema abschließen, denn es ist ein Thema, das dich ein ganzes Leben begleiten wird. Wie geht es deinem Herz? Wie geht es deiner Seele? Das wird dich nicht nur jetzt über ein paar Gottesdienste begleiten und dann haben wir es geschafft, dann ist es erledigt und alles ist gut. Dann brauchen wir uns nie wieder drum kümmern. Wenn es so einfach wäre, ja, dann wäre vieles einfach. Als Melanie und ich geheiratet haben, da haben wir uns kurz nach der Hochzeit einen Brotbackautomat gekauft. Ihr kennt diese Geräte, ja, und haben voll Eifer damit Brot gebacken, aber mit einer gewissen Unzufriedenheit, ja. Weil wenn ihr das Brot aus diesem Korb genommen habt, habt ihr im unteren Teil des Brotes was gehabt? Ein Loch und diesen Rührstab. Und irgendwie war das nicht schön. Ja, vor allem musstet ihr diesen Rührstab noch irgendwie da rausgepult kriegen, was das Loch im Zweifelsfall noch einmal vergrößert hat. Ja, und das hat irgendwie die Freude am Brotbacken, sage ich ganz ehrlich, genommen. So ist das eine ganze Zeit eingeschlafen. Dann haben wir irgendwann angefangen, Backmischungen zu nehmen für Brot, ist auch eine nette Alternative. Aber so ganz Spaß hat das auch noch nicht gemacht. Und seit ein paar Jahren backe ich dann Brot und habe viel experimentiert, verschiedene Backbücher gehabt dafür. Und ich fand's toll. Da gab es welche, da ist der Teig in einer halben bis Stunde schön aufgegangen und das war toll. Es ging schnell. Und das ist ja auch unsere Kultur, ja? Wir leben in einer schnellen Kultur, ja? Das Internet wird immer schneller, die Autos werden schneller und am besten ist, wenn man ein Rennen macht, dass man am schnellsten läuft, um zu gewinnen, ja? Aber wisst ihr, dann irgendwann bin ich auf ein Backbuch eines Mathematiklehrers gestoßen. Das ist bis heute mein Favorit. Nicht nur, dass er in Grammangaben sagt, wie viel Wasser man braucht, weil 100 ml sind noch lange nicht 100 ml, sondern er sagt, wieg es ab. Und dann nicht mehr mit 4 oder 12 Gramm Hefe, damit das Ganze sehr schnell geht, sondern wir reden von 0,4 Gramm. Und das braucht, wisst ihr, was es vor allem braucht? Zeit. Es hat am Ende denselben Aspekt, wie wenn du 4 oder 12 Gramm Hefe nimmst. Nur die Zeit ist viel langsamer. Und was passiert, wenn du etwas langsamer machst? Es wird besser und es reift. Es entwickelt sich. Es können viel mehr Geschmacksaromen sich entwickeln, als wenn du es so haben willst. Übrigens betrifft Kochen allgemein, ja? Alles, was man kocht, braucht Zeit und viel Liebe. Und so ist das mit unserer Seele. Ja? Wir wünschen uns eigentlich die McDonald's-Lösung. Doch, wir gehen hin und es ist fertig. Ja? Also es soll schnell gehen. Die Instant-Lösung. Und einmal erledigt und alles ist gut. Aber wisst ihr, Jesus geht da ganz anders vor. Manche Dinge brauchen Reife und Zeit. Nicht alles funktioniert im Handumdrehen. Und wisst ihr, was passieren würde, wenn unser Herz mit einmal so viel Heilung, all das auf einmal erleben würde? Unser Verstand käme nicht hinterher. Wir würden es nicht so schnell verarbeiten können. Wir würden es nicht so schnell schaffen. Und deswegen braucht es Zeit. Aber vor allem braucht es deswegen auch unseren Bibelvers, denn unser Herz braucht Begleitung. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn wisst ihr was? Unser Herz ist mit das Angegriffenste, was wir erleben. Wenn wir Kind Gottes sind, ist unser Herz, unsere Seele das Angegriffenste, was wir erleben können. Alles strömt darauf ein. Und es ist gut, wenn wir es in Acht haben. Und in unserem Lauf mit Jesus geht es letztendlich darum, nicht einen perfekten Christen abzubilden. Ich sagte das am Anfang dieser Predigtreihe, wir haben einen Geigerzähler und messen die christliche Temperatur eines Menschen. Darum geht es nicht, weil wir können es auch nicht messen. Weil wisst ihr warum? Jeder von uns hat eine andere Temperatur. So im Groben und Ganzen sind wir alle irgendwo genormt, das ist klar, ja. Aber trotzdem hat jeder so seine andere und wir wollen noch gar nicht von der Wohlfühltemperatur sprechen. Meine Wohlfühltemperatur liegt bei 20 bis 25 Grad. Wer ist mit mir? Ah ja, wer will weniger? Aha, wer will mehr? Ah ja, okay, also ihr seht, wie unterschiedlich das ist und so unterschiedlich sind wir auch mit Jesus unterwegs. Und das ist nicht schlimm. Aber trotz all dem gibt es ein Vorbild, dem wir folgen wollen und das ist Jesus. Und woran zeigt sich geistliche Fülle denn im Leben, ja? Geistliche Fülle zeigt sich in einem gesunden Gleichgewicht zwischen ihrem Sein vor Gott und ihrem Tun vor Gott. Ich erinnere an diese Waage. Ja? Und wir erinnern uns, dass das bei manchen in irgendeine Richtung manchmal variiert. Das ist der perfekte Zustand. Die Waage zwischen Tun und Sein. Also zwischen, ich tue etwas für Jesus, was richtig schön ist, was richtig Spaß macht. Und wenn du etwas tust, was dir noch nicht so richtig Spaß macht, wir finden deine Aufgabe. Das ist ein Versprechen. Ja? Aber manche sind auch viel mehr im Sein und dann kommt das Tun zu kurz. Also es muss eine Waage haben. Und das entdecken wir an verschiedenen Stellen, ja. Und es gibt Kulturen, und manchmal ist unsere christliche Kultur ähnlich, die sind sehr auf Leistung orientiert, ja. In manchen Kulturen ist es nicht wichtig, dass du eine Ausbildung abgeschlossen hast. Es ist nicht mal wichtig, dass du irgendeinen Master im Studium erreicht hast. Wenn du einen Doktor hast, dann ist das schon mal annehmbar. Aber eigentlich brauchst du einen Professortitel, mindestens einen. Solche Kulturen gibt es. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Druck, wie viel Last auf das Leben eines Menschen liegt, wenn du in so einer Kultur bist? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Last das Leben eines Menschen ist, wenn er irgendwie sich darüber identifiziert, dass sein Tun die größte Sache ist und sein Sein nicht so wichtig ist. Dass wir nicht mehr hören, was möchte eigentlich Jesus von uns, sondern Ärmel hochkrempeln und los, wir packen das. Ja? Und denkt jetzt nicht, dass ich ein Missverständnis aufbaue, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwo mitarbeiten, mithelfen, mit im Team sind. Nein, darum geht es nicht, sondern mir geht es um das Gleichgewicht. Mir geht es um dieses Gleichgewicht. Bitte, wenn du merkst, du bist auf dieser Seite viel zu überlastet, dann wird es Zeit, dass wir Ballast abbauen. Ja? Und das Jesus an die Stelle in deinem Leben kommen kann, wo er möchte. Nämlich, dass er durch dich tun kann. Und nicht du sagst, hey Jesus, da geht's lang und du folgst mir bitte nach. Ja, weil wir alle tendieren ja in diese Richtung. Also in einem Gleichgewicht. Und dann gibt's natürlich Tage, wo das auch mal anders ist. Ja, stellt euch vor, wir würden als Gemeinde bauen, ja, dann hätten wir eine Phase, die ganz ehrlich, die anstrengend ist und jeder schnell hinter sich bringen möchte. Ja, da braucht man nur als Gemeinde renovieren, das ist genauso schlimm. Ja. Und ich sagte es, wir alle haben manchmal so eher die Martha im Blick, auch wenn wir es nicht zugeben. Und ihr könnt euch schon mal darauf freuen, nächste Woche gibt es die Martha-Predigt. Das ist versprochen. Ich hab schon alles vorbereitet. Nächste Woche gibt es eine Martha-Predigt und ich versöhne mich mit Martha. Aber an der Stelle bleiben wir einmal und da sagt Jesus ganz klar in dieser berühmten Begebenheit in Lukas 10, ja, als sie einfach tut, tut, tut und jetzt bitte, in einer ganz großen Liebe tut sie das. Ja, das darf man nicht vergessen. Und dann kommt Jesus und sagt, ach Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um vieles. Ja? Ich glaube, wir alle haben übrigens an der Stelle den erhobenen Zeigefinger von Jesus im Blick, der sagt, Martha, Martha. Ihr merkt, wie schnell das geht, wenn man das ein bisschen anders betont. Ja? Und wir können alle dahin geraten, schauen wir nicht falsch. Wir können alle dahin geraten, dass wir sagen, oh, je mehr ich mache, je lieber haben mich meine Geschwister. Je lieber hat mich Jesus. Etc., etc. Aber wisst ihr, wir wollen nicht irgendeinem Ideal folgen, sondern wem wollen wir denn eigentlich folgen? Wir wollen Jesus folgen. Also ich will Jesus folgen, ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ich möchte Jesus folgen. Ja? Und ich möchte Jesus ähnlicher werden. Jetzt vielleicht nicht optisch, weil ich bin nicht der Barttyp, ja, das würde meiner Frau auch nicht gefallen. Und ich bin auch nicht der lange Haare-Typ, also wir reden nicht von Optik. Und ihr merkt wieder, da sind wir ja in Vorstellung, wie Jesus ausgesehen haben könnte. Ja. Vor vielen Jahren kam mal eine Gemeindebewegung auf die Idee, Bibelcomics zu machen. Und die erschienen und die sind richtig toll. Ich finde die richtig toll, ja, bin Comic-Fan. Und da wurde Jesus so gezeichnet wie in einem Comic. Ein bisschen anderer Stil wie Knut hat. Er wurde mit einer Knollennase gezeichnet. Und wisst ihr, was das Ergebnis war? Dieses ganze Projekt, nachdem ein paar CDs gepresst wurden, mussten aus dem Verkehr gezogen werden, weil diese Gemeindebewegung sagte, so hat Jesus nicht ausgesehen. Ich bin stolzer Besitzer mit meiner Frau dieser CDs. Yeah! Weil ich die cool finde.
Das ist doch einfach stumm. 20 Euro! Das ist viel teurer. Na klar.
Dietem, tust du mir den Gefallen und schaltest das jetzt stumm. Danke. Ihr werdet ganz selten mal hören, dass ich sage von hier vorne, bitte würdet ihr sowas tun, aber jetzt ist gut. Okay, also wir wollen Jesus ähnlicher werden und wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Ja, vielleicht hatte Jesus eine spitze Nase, eine Knollennase oder welche auch immer. War das eigentlich wichtig?
Nein.
Nein. Und es ist auch gar nicht wichtig, ob Jesus lange oder kurze Haare hatte, ob der Bart so ein rieser Rauschebart war oder so wie Knut jetzt hat oder Stefan. Es ist gar nicht wichtig, weil wir wollen nicht dem äußeren Jesus folgen, sondern wir wollen dem folgen, den er ist, den er mit seiner Person darstellt. Ja? Weil keiner von uns ist seine Anziehsachen, oder? Ich weiß, das ist manchmal schwierig. Ja? Manche identifizieren sich schon damit. Ja, aber wir sind nicht unsere Anziehsachen, sondern wir sind Jesus verliebt. Und er ist der Mittelpunkt unseres Denken und Seins. Und ihr merkt, an diesem Herz ist ein Fehler. Ist euch eigentlich dieser Fehler die ganze Zeit aufgefallen?
Es gibt nur einen Ausgang.
Okay, also die kardiologische Abteilung, die meine ich jetzt nicht. Okay. Ich lasse mir das zur Not noch ärztlich absegeln, aber okay. Also, das meine ich gar nicht. Aber ist euch irgendetwas aufgefallen an diesem Herz, was komisch ist?
Ein sichtbarer und ein unsichtbarer Teil.
Ein sichtbarer, ein unsichtbarer Teil. Danke, du hast echt spitzenmäßig aufgepasst. Aber was ist daran noch ganz merkwürdig? Also ich wollte jetzt nicht über die kardiologischen Sachen sprechen.
Es ist sehr weit unten lastig.
Es ist sehr weit unten lastig, okay. Ist übrigens bei Eisbergen immer so. Aber das Herz ist in der Mitte vom Blatt oder wie? Also das Herz ist schon relativ mittig. Nein, das stand für unsere Gefühle. Wenn du deine Karte nimmst, das steht für unsere Gefühle, ja? Deswegen ist dieses Herz im Herzen. Das sind unsere Gefühle, ja? Also ich löse es mal auf, ihr kommt nicht drauf, ich merke es. Das ist das Kreuz. Und was ist mit diesem Kreuz? Das ist in diesem Herzen, in dieser Predigtreihe übrigens, sehr schön gewandert durch dieses Herz. Aber eins ist es nicht. Es ist nicht Teil dieses Herzens. Es ist etwas, was ich überall hinsetzen kann, ja, und Jesus kriegt den Platz, der mir gerade passt. Und wenn ich sage, also im Moment ist meine Jesus-Beziehung eigentlich so vorm Ausgang, ich hoffe, dass der Ausgang ist, nicht der Eingang vom Herz. Okay, meine medizinischen Kenntnisse werden wir noch nacharbeiten müssen. Also, aber ihr habt verstanden, was ich meine, das ist viel wichtiger, ja. Oder ist Jesus unter dieser sichtbaren Linie, ich bin so ein Geheimagent-Christ, keiner darf wissen, dass ich überhaupt Jesus folge, ja? Am besten noch so weit unten ansiedeln, weil dann nimmt er auch am wenigsten Einfluss auf mein ganzes Leben, auf mein ganzes Sein. Weil auch, und dann sonntags. Sonntags ist das natürlich was ganz anderes. Wisst ihr, sonntags hole ich Jesus dann richtig raus und setze ihn in den Mittelpunkt. Dann sieht ihn auch jeder. Dann kriegt es jeder mit. Aber sobald Montag ist, dann wandert Jesus irgendwo hin. Nein. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, wenn wir Kinder Gottes sein wollen, wenn wir die sein wollen, die Jesus nachfolgen mit Haut und Haar, ja, jetzt ist die Waage im Weg. Dann ist das Herz auch kardiologisch wieder besser. Dann durchkreuzt Jesus mein ganzes Herz. Ja? Dann ist es nicht mehr ein Zettel, den ich im Zweifelsfall zerknüllen und wenn es mir passt auch mal rausschmeißen kann. Sondern dann ist Jesus in mir, in jeder Sekunde meines Lebens. In jeder Sekunde meines Lebens. Auch in den Sekunden, wo Jesus vielleicht nicht dabei sein sollte. Ja, also die Sekunden, wo du sagst, Jesus, schau mal weg. Weiß ich, dass es nicht geht, aber glaub mir, wie viele Kinder Gottes manchmal sagen, schau mal weg, Jesus. Ja. Er ist in der Mitte. Er ist in der Mitte. Ich weiß gar nicht, warum ihr so lange gebraucht habt, das eigentlich zu wissen, weil da ist er schon in der Mitte. Ja, deswegen begleitet euch das. Ja. Und er möchte uns begegnen. In jedem Bereich unseres Lebens. Und ihr merkt, wir hatten auch diese Zettel ringsherum immer wieder wandern lassen. Ja? Und vielleicht erinnert ihr euch, dass unsere Gefühle manchmal ganz weit abgetaucht sind. Ja? Aber Gott hat uns Gefühle geschenkt. Ah, das ist schön. Ja. Aber diese Teilung vom Herz hat sich jetzt total verändert, ja. Das ist nicht mehr etwas, was unser Herz unterteilt, sondern es ist die Linie, die Jesus symbolisiert am Kreuz. Und wisst ihr, jeder Bereich, und deswegen war beim ersten Teil der Predigt ja auch dieser wunderschöne Kreis, dieser sehr genau gezeichnete Kreis, weil im Herzen ist es jetzt etwas schwieriger vorzustellen, aber jetzt müsst ihr euch einen Kreis so wie auf der Karte hier vorstellen, ja. Das ist jetzt einfacher. Mit Jesus im Mittelpunkt und alles andere siedelt sich ringsherum an. In gleichen Teilen. Und da gibt es kein oben und kein unten mehr, sondern Jesus ist mittendrin in deinem Leben. Und darum geht's. Aber wie werden wir Jesus ähnlich? Wie funktioniert das? Und jetzt könnte ich sagen, also es gibt 5 Schritte, 7 Wege, 8 Möglichkeiten. Und wenn du das machst, dann wirst du am Ende des Tages Jesus so ähnlich, dass er sich kaum selber wiedererkennt. Nur weißt du, ich bin kein Fan von 5 Schritte, 8 Wegen oder sonst etwas, weil jeder von uns ist ein Original. Keiner lag auf einer Kopierfläche und wurde hergestellt. Ja? Keiner von uns ist genetisch so aus einem Baukasten entstanden, wie wir uns das vorstellen, sondern wir sind Produkte Gottes unter Zutun von Menschen. Ja? Und damit einmalig, schaut euch mal einen Augenblick lang um. Dieser Raum ist voll einmaliger Originale. Einer schöner als der andere. Und wenn ihr sagt, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Weil Gott hat euch gebildet vom Mutterleib an. Also was Gott macht, kann nur schön sein. Wusstet ihr das? Ja? Also hört auf, Unkraut rauszurupfen. Oder zu beurteilen, was schön oder nicht schön ist. Wir dürfen das gar nicht einem Menschen. Ja, natürlich, es gibt ein, das gefällt einem, das gefällt einem nicht, wie im Essen, ja. Aber eigentlich steht uns nicht zu sagen, das ist schön oder das ist nicht schön, weil der Schöpfer der Welt hat sich das ausgedacht. Eigentlich müssten wir in ganz viel Demut, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, sagen, wow, danke, Jesus, du hast das echt toll gemacht. Und wenn du morgens vorm Spiegel stehst und mit dir völlig unzufrieden bist, dann hast du das erste Problem, weil dann musst du dich mit der ersten Entschuldigung des Tages beginnen und sagen, wow, danke, Jesus, dass ich so schön bin. Das mal zu den äußerlichen Rahmenbedingungen. Aber das andere ist genauso wichtig. Was entdecken wir bei Jesus? Wie lebte er? Jesus hat Dinge getan, definitiv. Und Jesus hatte garantiert auch richtig gute Oberarme, ja? Wie komme ich darauf? Er war Zimmermann, richtig. Also der hat richtige Holzbalken geschleppt, ja? Du bist seinem Beispiel voll und ganz gefolgt. Immerhin mit Holz. Ja, also. Und Jesus wusste auch, wie das ist, wenn er sich auf den Finger haut. Oder glaubt ihr, dass der Hammer bei Jesus in der Hand immer den Nagel nur getroffen hat? Und dass der Splitter im Balken, den er verarbeitet hat, vorher ausgewichen ist, weil Jesus seine heilige Hand dahin gefasst hat? Nein, das glaube ich übrigens nicht. Ja? Also, vor allem wisst ihr, warum nicht? Weil das Wort Gottes sagt, Jesus wusste alles. Er hat alles als Mensch erlebt und kennengelernt. Also, dass er weiß, wie das wehtut, wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen haut. Und Jesus lebte aus etwas ganz Wichtigem, aus der Ruhe. Er hat ganz viel getan, aber wenn wir hineingucken ins Wort Gottes, immer dann, wenn es hektisch um ihn war, was macht er anschließend? Er zieht sich zurück. Er sucht die Ruhe. Er geht auch mal gerne auf den Berg spazieren, ja? Oder auf dem Wasser. Das kommt drauf an, was gerade dran ist. Ja? Aber in der Regel, immer wenn etwas Wichtiges war, hat Jesus Ruhe beim Vater gesucht. Was ist dir, Vater, wichtig? Nicht, was will ich tun? Und das macht Jesus sehr, sehr, sehr deutlich. Sondern was ist dir wichtig? Und das tue ich. Und Jesus geht sogar hin und sagt, ich kann gar nicht anders. Ich kann nur das tun, was der Vater sagt, was ich tun soll. Punkt. Und was machen wir oft? Erst mal tun und dann fragen. Oder erst schießen und dann fragen sozusagen. Ja? Und Jesus hat das zusammengebracht. Und das ist wichtig. Ja? Und so suchte er Ruhe. Und wenn wir Jesus kennenlernen wollen und lieben lernen wollen, dann ist das wie mit dem Brotteig. Wir können das schnell machen. Wir nehmen das Wort Gottes und lesen es. Und dann lassen wir es auf uns wirken und sagen, ja, fertig, ich habe es einmal gelesen, ab jetzt bin ich komplett fertig. Ja? Oder aber wir lesen es immer wieder und entdecken immer wieder Dinge, die Jesus in uns verändern möchte, verändern muss, weil wir vielleicht dann doch nicht ganz so sind. Und wisst ihr, ein Phänomen ist, dass Menschen, wenn sie am Anfang mit Jesus stehen, richtig viel Leidenschaft aufbringen, ganz viel Mühe sich geben, Jesus ähnlicher zu werden. Und ganz komischerweise nimmt es im Lauf des Christseins immer wieder ab. Und dann gibt es so eine Phase, dann geht es wieder ein bisschen bergauf und man will doch Jesus wieder. Und dann kommt die Phase, wo es wieder etwas talmäßiger geht. Es geht nicht um die Menge, es geht nicht darum, um zu tun, sondern um zu sein. Jesus, wie bin ich vor dir? Wer bin ich denn vor dir? Ich bin zuerst ein neues Kind. Und als neues Kind, und ich finde das richtig schön, was Paulus in Epheser 4 schreibt, ziehen wir neue Kleider an. Ja? Wir legen ab, aber das geht nicht auf einen Schlag. Wisst ihr, mein Opa war richtig speziell und 2 Tage vor seinem Geburtstag, er ist 02 geboren, ja, und es war 1990, da ist er gestorben. Und 2 Tage vorher, ja, waren wir zu Besuch. Mein Opa, der ist in Ostpreußen groß geworden, ja, und da war er Postbeamter. Ich erkläre das nur mal, damit ihr so ein bisschen versteht, preußischer Postbeamter, ja. Und dann saß er da in seinem Sessel und hatte Kuchen gegessen und ein bisschen Sahnewein auf seine Krawatte gekommen. Ich habe eben euch das Alter verraten, wie alt er geworden ist. Und er trug jeden Tag Anzug und Krawatte in seiner Freizeit. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich manchmal Sakko trage, ja, außer wenn es so warm ist. Ein bisschen erblich vorbelastet. Jedenfalls, und da war ein ganz kleiner Fleck, kaum wahrnehmbar auf seine Krawatte gekommen. Und wisst ihr, was seine Reaktion war? Er hat seine Haushälterin gerufen. Er hat gerufen, Frau Butzke, Ich brauche eine neue Krawatte. Ich brauche ein neues Hemd. Ich brauche eine neue Anzugshose und ich brauche ein neues Sakko. Warum? Es war ein Fleck auf die Krawatte gekommen. Also nicht die Krawatte wurde ausgetauscht, sondern der Fleck störte ihm in seinem Outfit, in seinem Ganzen. Und so verabschiedete er sich kurz, ging ins Schlafzimmer, da zog er sich um und kam wieder mit sauberen Kleidern. Paulus sagt, wenn wir Christ werden, ziehen wir neue Kleider an. Und wisst ihr, ich glaube, das passiert uns manchmal wie meinem Opa. Manchmal sind wir so mit Jesus unterwegs und es passiert, da kommt ein Fleck auf unser Herz, auf unsere Seele. Ja, nicht unbedingt durch Sahne, sondern durch irgendwelche anderen Dinge, die wir tun im Leben. Auf die neuen Sachen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr was Neues anhabt. Also als unsere Jiska was Neues bekommen hat, ja, Anziehsachen. Ungewaschen musste sie die anziehen und war unglaublich stolz als Kind. Ja? Sind wir stolz, dass Jesus uns neue Kleider gibt und wir die tragen dürfen und jeder darf sie sehen? Und passen wir dann auf, wenn ein Fleck draufkommt, dass wir einmal in die himmlische Reinigung gehen und sagen, hey, hier ist ein Fleck auf der Krawatte. Ja? Ziehen wir die neuen Kleider immer wieder mit Leidenschaft an. Das ist es, was wir tun, weil wir ja Jesus folgen. Und dafür ist es wichtig, dass wir in unserem Herzen ihm wirklich das ganze Herz geben. Alle Bereiche. Die Beziehungen, die wir pflegen, dass wir die unter Jesus seiner Hand stellen, ja? Macht ihr das? Darf Jesus eure Beziehungen beeinflussen? Darf er hineinsprechen in Beziehungen, die euch nicht gut tun? Darf er euch darauf hinweisen? Oder nicht? Oder ist das privat? Dann sind wir wieder beim geteilten Herzen. Ja? Darf er eure Emotionen mitnehmen, hineinkommen? Ihr dürft Jesus auch mal sagen, wenn es euch, bitte verzeiht mir jetzt, wenn es euch richtig scheiße geht. Ja? Das dürft ihr Jesus richtig sagen. Das wird ihm nicht vom Thron hauen. Ja? Er wird nicht überrascht sein. Sondern wird euch vielleicht liebevoll das Taschentuch reichen und sagen, ich weiß das doch, mein Kind. Ja? Also schäm dich nicht dafür. Wisst ihr, gerade Männer, ja, wir haben ja immer so das Problem, dass wir so die nicht gefühlsmäßigen sind, so meisten Männer. Er kommt, es gibt Ausnahmen, Knut anscheinend. Aber der übrige Rest. Und wir dürfen das sein. Und wir dürfen unsere Gefühle Jesus hingeben. Auch das gehört dazu. Und unseren Verstand da. Ja, den darf er auch beeinflussen. Ja, was nehmen wir denn zu uns? Und was geben wir ab? Ja, ist alles gut? Haben wir unsere Filter aktiviert, die Jesus uns gibt? Und es überrascht euch vielleicht am meisten. Er darf auch euer geistliches Leben beeinflussen. Er darf es beeinflussen. Nicht eine Vorstellung von dem, was geistliches Leben ist, sondern von dem, was im Wort Gottes steht. Ja? Und bitte vergesst nie, auch wir, die hier vorne lehren, wir haben immer nur Stückwerk. Wir sind auch nur Menschen. Wir sind auch nur Lernende, genau. Aber wir strengen uns an. Ja, aber wir können auch mal schief liegen. Also, bitte, ja, unser geistliches Leben gehört Jesus. seinen Vorstellungen, nicht die Vorstellungen von Bruder oder Schwester XY. Das darf ruhig lauter an der Stelle sein. Amen. Körperlich. Ja? Also ich sagte schon, Jesus, so in meiner Fantasie ist das schon so ein Bodybuilding-Typ. So. Ja? Ich muss es ja zugeben, eher jetzt Fantasie, ich weiß es nicht, aber gut durchtrainiert, absolut gut zu Fuß, ja, könnt ihr müsst euch mal vorstellen, was Jesus und die Jünger für Strecken gelaufen ist, ja, Wahnsinn, und nicht nur übers Wasser, ja, bergauf, bergab, Kilometer um Kilometer hat er geschrubbt, er wurde wahrscheinlich nach BFP-Richtlinie nach Kilometern bezahlt. Das hat sich eher gelohnt. Also, es gab mal irgendjemand, der hat tatsächlich ausgerechnet, ich habe die Zahl nicht im Kopf, wie viel Kilometer Jesus ungefähr im Leben gelaufen ist. Also, war eine gewaltige Summe. Ja? Aber ja, all unser Körperliches gehört dazu. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Was lasse ich zu? Und was lasse ich nicht zu? Und körperlich, auch mal ganz körperlich, so Adam und Eva mäßig mal bitte bedenken. Auch das gehört zu körperlich, ja. Also ist Jesus auch da mit drin. Nicht vergessen. Also, und schaut mal, ob ihr das in einem Gleichgewicht habt. Ja, und Jesus im Mittelpunkt. Oder ob es anders ist. Und ich sagte vorhin schon, Jesus zog sich zurück, er lebte all diese ganzen Dinge, all sein Tun und all sein Sein, lebte er in einer großen Stille vor Gott immer wieder, sich zurückziehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euren Ruhetag heiligt. Ich heilige meinen Ruhetag, ganz ehrlich, ich liebe diesen Tag. Ja? Einen Tag, wo es nicht um irgendetwas geht, sondern einfach um ein Sein geht. Und genauso schön hat Gott die Nacht erfunden. Es ist so cool. Wisst ihr, ja, vom jüdischen Denken her beginnt ja, wann beginnt der Sabbat? Bei Sonnenuntergang. Das heißt, das Erste, was wir am Tag eigentlich machen, ist schlafen gehen. Ist das nicht cool? Gott traut uns zu, dass wir erst einmal den Tag mit einem Nickerchen beginnen dürfen. Ein längeren Nickerchen. Ja, also mit Ruhe. Und alles, was dann kommt, ist in seiner Hand. Boah, ist das nicht obercool? Ja. Planst du und denkst du an deinen Körper, dass er Pausen braucht? Ganz wichtig. Ja? Bei Jesus finden wir das. Und dem unterstellte er alles. In der Stille lassen wir unsere Pläne und unsere Vorstellungen los, sodass die Gemeinschaft mit Gott zum Herzstück unseres Lebens wird. In der Stille können wir loslassen. Ankommen, Ruhe finden, neu ausrichten, uns eichen lassen. Jesus hatte da einen Rhythmus. Gestärkt aus der Ruhe konnte er mit all den Dingen umgehen. Da konnten auch mal dann 15.000 Menschen um ihn sein und die mussten Essen kriegen. Ja. Und dann nochmal später, ein paar weniger, waren auch um die 10.000. Aber gut, da konnte er auch mal eine längere Predigt halten. Wir reden von der Bergpredigt. Warum? Weil er es nicht aus ich muss, sondern ich darf gemacht hat. Ich stehe vorm Vater und darf. Und wisst ihr, das Leben mit Jesus macht viel mehr Spaß, wenn wir aufhören, wir müssen. Müssen wir einfach mal streichen. Wir dürfen, genau. Und wir dürfen das, wofür uns Jesus beruft. Und dann ist das Leben viel schöner. Und dann ist es auch viel leichter, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, es ist immer noch eine Herausforderung. Natürlich, jeder Tag ist eine Herausforderung. Weil wisst ihr, von außen, da ist er, von außen möchte ganz auf unser Herz einschlagen. Ganz viel. Ja. Und es möchte sich da reinbohren und es möchte unser Herz deformieren und verändern, damit wir eins nicht werden. Jesus ähnlicher. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Wir kommen zum Ende. Eine Predigt, die nicht endet. Weil sie liegt in eurer Hand. Wie alles im Leben liegt es in eurer Hand, das ganze Jesus folgen. Ja? Wir können euch hier ganz viele schöne Dinge hier von euch vorne euch sagen. Und ihr könnt die bei YouTube nachhören, ihr könnt das über den QR-Code noch in Zusatzinfos abrufen oder da vorne ausgedruckt mitnehmen. All das Ganze, ja? Aber was nützt all das Papier, all das Gehörte, wenn ihr nicht den nächsten Schritt geht? Null. Wir sind nur diejenigen, die euch erzählen, was man tun kann, was man machen kann oder was man nicht machen kann. Den Alltag leben steht jeder für sich in einer Verantwortung vor Jesus. Keiner kann es abnehmen. Also ihr könnt später an der Himmelspforte nicht sagen, wenn Jesus was kritisieren sollte. Oh, mein Pastor hat mir das nicht gesagt. Oder ähnliche Ausreden, ja. Damit kommen wir nicht durch. Sondern jeder steht an der Stelle und ist verantwortlich für seine Jesus-Nachfolge. Wow. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, was Jesus euch zutraut. Er traut euch zu, dass ihr Verantwortung tragt. Ist das nicht cool? Ich höre gar keinen Amen an der Stelle. Komisch. Irgendwie bin nur ich davon begeistert. Ich merke es schon. Es ist eigentlich schade. Ja? Aber er traut es dir zu, dass du das kannst. Weil wenn er es dir nicht zutrauen würde, dann würde er dir nicht die Verantwortung übertragen. Das ist der Punkt. Ja? Und wenn wir gleich den Gottesdienst geschlossen haben und du sagst, boah, jetzt muss ich einmal mit Jesus sprechen, dann kannst du das natürlich super toll vom Sitzplatz aus machen. Aber unser Gebetsteam steht auch gleich nach Ende des Gottesdienstes hier vorne bereit. Und wenn du sagst, ich muss davon was bearbeiten, weil irgendwie war Jesus bei mir doch da Ausgang geraten, am Rand gekommen. Nur sonntags da. Das Tun war mir doch viel wichtiger und ich habe gar nicht gewusst, dass Jesus in meinem Herzen auch die Emotionen bewegen darf mit mir zusammen. Und all die Wut, wir haben ja noch gar nicht über Wut gesprochen, ja. All der Zorn, der manchmal da ist und den ich Jesus auch, das gehört ja auch zu unseren Gefühlen, ja. Also das Herz steht ja nicht nur dieses Herz für Romantik, Liebe, tolle Gefühle, sondern das steht auch für, jetzt ist wieder dieser lahme Mensch vor mir in der Stange beim Autofahren. Ja? Wo ihr dann ganz viele nicht-christliche Gedanken produziert. Das ist ja noch die harmlose Variation. Ja. Also, ihr merkt, ja, ist all das. Und wenn ihr sagt, bei dem nächsten Step, da brauche ich Gebetsunterstützung, dann kommt ihr nach dem Gottesdienst hier vorne, alle anderen, die nicht Gebet haben wollen, ja. Unten wartet ein Puzzle, Gemeinschaft, Kuchen, Kaffee, Tee auf euch. Aber hier oben wollen wir beten, okay? Ich möchte jetzt beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns gemacht hast. Einmalig, wunderschön, einzigartig. Du bist der Schöpfer. Und du hast so viel in uns hineingelegt, auch so viel Verantwortung. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Ich danke dir, dass du uns das zutraust. Und ich bitte dich, dass du uns darin begleitest, Jesus. Ich danke dir. Amen.